Ich will über diese Geschichte von der Verklärung Jesu sprechen. Ich werde sie nachher Vers für Vers lesen und dann auch was dazu sagen. Und mir geht es da um das eine, wem folgen wir? Das ist so das Thema. Und als mein Bruder, so 4, 5 Jahre alt war, das der jüngere Bruder, also ich bin 1,5 Jahre älter, da schaute unsere Familie bei einer Militärparade zu. Und mein Bruder war von dieser Parade, also die ging da mit Pauken und Trompeten, ihr kennt es sicher, da vorbei. Und der war so fasziniert, dass er hinter dieser Parade hergelaufen ist und wir haben es nicht gemerkt. Das heißt, also die Eltern haben es nicht gemerkt. Und plötzlich war er weg, war er verschwunden und wir mussten ihn suchen. Haben ihn natürlich wieder gefunden. Aber das ist für mich so ein Beispiel, wir können von etwas so fasziniert sein, dass wir folgen und plötzlich haben wir den Kontakt zu unserem Vater im Himmel verloren, wenn ich es übertrage. Und ein Evangelist, der überall in Deutschland unterwegs war, der erzählte, was er da erlebte, wenn er so einen Evangelisationsabend abgeschlossen hatte, dann hat er noch mit Leuten diskutiert. Und da hat er immer wieder gehört, wenn sie mit ihm diskutierten, dass sie sagten, meine Meinung ist. Und dann hat er die Leute oft unterbrochen und hat gefragt, lesen Sie den Spiegel? Und dann schauten die und sagten, ja. Und dann sagte er, wissen Sie, das ist nicht Ihre Meinung, sondern das ist die Meinung vom Spiegel. Und die höre ich überall in Deutschland, wohin ich reise. Wir sind oft von etwas geprägt, von einer Meinung oder von Menschen, von Trends oder Medien und denken, es ist unseres. Aber wir folgen da jemandem, von dem wir gar nicht wissen, wohin es uns führt. Wir folgen auch manchmal einem Instinkt, ja, oder einem Gefühl. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber wir müssen wissen, wohin führt uns das. Und da bringe ich noch ein Beispiel von einem, den ich eigentlich von Kind auf kenne. Der hat sich bekehrt, war frühreif, hat mit 12 schon die erste Freundin gehabt und war bekehrt, also sollte auf Jesus hören, ist aber seinem Gefühl gefolgt. Und das habe ich daran gemerkt, dass er eine Freundin nach der anderen hatte. Er hat auch in einer Band gespielt und war natürlich da angesehen und wurde verehrt und so weiter. Und dann ist er in der 8. Klasse durchgefallen, weil für ihn ja nur die Freundinnen, die verschiedenen und seine Bandarbeit wichtig waren. Und naja, gut, das kann man ja wiederholen. Da war er im Gymnasium. Dann die 9., er hat seinen Lebensstil nicht verändert, also in der 9. war es dasselbe. Dann ist er 2-mal durchgefallen und flog raus. Ist ja nicht so schlimm, aber bei ihm war es schlimm, weil er dann sich überlegt hat, was mache ich jetzt? Dann hat er die Hauptschule fertig gemacht und wurde Pfleger. Und als er hat dann geheiratet, schon sehr bald mit 18, und dann kamen die Kinder, mit 24 hing ihm sein Beruf zum Hals raus. Dann hat er versucht, in Abendstunden des Gym nachzumachen. Das hat aber nicht geklappt, wenn man Familie hat, Frau, Kinder und Arbeit. Das hat er nicht geschafft. Und jetzt musste er praktisch 40 Jahre oder mehr, der ist so alt wie ich, diesen Beruf ausüben, der ihn frustriert hat. Weil er seinen Gefühlen gefolgt ist. Ich habe jetzt nichts gegen den Pflegeberuf oder Hauptschulabschluss, ich finde es wichtig. Alle diese Berufe, mir geht es jetzt nicht darum, mir geht es um den Punkt, er ist seinen Gefühlen gefolgt und war ja bekehrt. Und das hat ihn in eine ganz falsche Richtung gebracht und so frustriert, dass er dann sich an den Alkohol gehängt hat. Also wem oder was folgen wir und wohin bringt uns das? Das ist wichtig, das zu wissen. Und wenn ich da in der Landeskirche meine Arbeit gemacht habe und auch bei vielen Sterbenden war, dann habe ich immer gefragt, wissen Sie, wohin Sie jetzt gehen? Dann habe ich dazu gesagt, ich meine jetzt, wissen Sie, ob Sie jetzt zu Gott gehen? Und da in der Landeskirche, da hört ihr immer die Antwort oder fast immer nein oder ich weiß es nicht. Ja, und dann habe ich halt den Weg zum Himmel erklärt, ganz einfach. Aber diese Menschen, das ist vielleicht auch wichtig, wenn ihr mit Leuten sprecht, die jetzt keine Ahnung haben von Jesus, diese Menschen folgen den Medien, vielleicht jemand, der ihnen guten Rat gibt, irgendeinem Star, die Jugendlichen, oder ihrem Gefühl oder ihrem Verstand, aber sie wissen nicht, wo es hinführt. Und am Ende ist, wenn sie keinen haben, der ihnen sagt, wie sie zu Jesus finden, bleibt nur die Hölle. Wir müssen so sehen. Wir denken vielleicht als Christen, ja gut, uns kann das nicht passieren. Ja? Aber ich erzähle euch mal ein Beispiel, was mir passiert ist. Ich habe ja Theologie studiert, aber ich war bekehrt, bevor ich angefangen habe. Und für mich war völlig klar, die Theologie, wie man sie an den Unis lernt, geht in die total falsche Richtung. Ja, die ist kritisch, die hebt alle Wunder auf, die gab es ja nicht. Und dann sucht sie immer, was hat Jesus gesagt und was hat er nicht gesagt. Und der Theologe hat 100 Worte Jesu gestrichen und der andere 75 und so weiter. Also ich war mir völlig klar, das ist alles Unsinn. Ja, weil ich in meinem Herzen Jesus hatte und wusste, er spricht zu mir und ich habe ja auch ihn erlebt. Aber als ich dann junger Pfarrer war, kam der Derek Prinz nach Nürnberg, ist der ein Begriff, Derek Prinz, ja. Da kam der Derek Prinz also nach Nürnberg und hat über Flüche und Dämonen gelehrt. Also der erste Abend ging über Flüche und ich war da drin gesessen und habe mir immer gedacht, Flüche, das gibt's doch heute nicht mehr. Ja. Und dann sind bei mir Flüche gebrochen worden. Ich habe das gemerkt. Später. Da kam mir dann, du hast zwar immer gewusst, dass die Theologie nichts taugt und das Kritische, das musst du durchstreichen, das musst du löschen. In deinem Gehirn habe ich erfolgreich auch, dachte ich, gemacht. Aber ich dachte nicht mehr, dass es Flüche gibt, obwohl das so oft im Alten Testament und auch im Neuen Testament steht. Also so können wir beeinflusst werden, ohne dass wir es merken. Jetzt lese ich mal den ersten Satz von dieser Geschichte. Und es geschah etwa 8 Tage nach diesen Reden, also Jesus hatte vorher geredet, und 8 Tage danach, da geschah Folgendes, dass Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich nahm, auf einen Berg ging, um zu beten. Also, das ist jetzt eine Randbemerkung, um die es mir nicht geht, aber wir müssen das aushalten, wenn Jesus von den 12 Jüngern 3 aussucht und ihnen mehr zeigt als den anderen. Und wir müssen das auch als Christen aushalten, wenn Jesus anscheinend andere bevorzugt, ihnen mehr zeigt als uns. Ist mir dazu gekommen. Und jetzt geht's weiter. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Gesichtes anders. Und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Also dazu ist mir angefallen, wer betet, kommt in Kontakt mit der himmlischen Welt. Und zwar immer. Immer. Auch wenn wir es nicht merken. Und ein Fürbitter hat mal Folgendes erzählt. Er ging zum Gebetstreffen in seine Kirche und hörte, als er vielleicht so 100 Meter weg war, hörte er aus der Kirche eine wunderbare Musik, Lobpreismusik. Und dann dachte sich, haben die schon angefangen? Und er ging rein und sah da nur drei Leute, die ihre Instrumente stimmten, und die ganze Kirche war voller wunderbarer Lobpreismusik. Aber das haben nicht die gespielt. Und dieser Gebetsabend war so wunderbar, hat er erzählt, er war so toll. Und als er das nächste Mal dann wieder zum Gebetsabend hinging, da war gar nichts. Und das nächste Mal auch nichts. Halbes Jahr, alles normal, wie immer. Oft strohtrockene Gebetszeiten. Wenn ihr Fürbitte macht, dann wisst ihr das. Ein Jahr immer noch. Und dann hat er mal gebetet, Herr, was war das? Was hast du da, was soll das? Du hast mir so was Wunderbares gezeigt und du hast uns so ermutigt und jetzt ist alles so schwer und trocken, Kampf. Und hat Jesus ihm eine Antwort gegeben und hat gesagt, ich wollte dir zeigen, wie es jedes Mal ist. Aber du musst das nicht immer hören. Aber jedes Mal, wenn sie Fürbitte getan haben, dann wusste er, die Engel sind da, die singen und die nehmen jedes Wort auf und tragen es zu Gott. Er hört es selbst. Aber das ist für mich auch insofern wichtig, als wenn wir beten, und die Jünger sind ja da, das kommt ja noch, da eingeschlafen, ja, Gebet langweilig, der Schlaf ist besser und so weiter, aber wir müssen uns beim Beten, das hilft nämlich, Dinge vorstellen, die himmlische Welt. Oder ich stelle mir oft vor, wie ich, wie so ein kleines Kind, auf den Papa zu renne und der steht mit weit ausgebreiteten Armen da und nimmt mich auf seinen Schoß. Das ist biblisch. Jesus hat die Kinder auf den Schoß genommen und er ist Gott. Also ich stelle mir solche Sachen vor, weil ich dann eine unmittelbare Nähe habe. Die Vorstellung, die wir haben, also die Bilder, die wir im Kopf haben, die gehen ja in die Seele. Ja, und die sind stark. Deswegen träumen wir ja Filme. Ja, wir träumen keine Texte, sondern wir träumen Filme, weil das unsere Seele erfüllt. Und ich habe mir das angewöhnt, ihn zu sehen oder seinen Thron zu sehen, dass ich vor ihm bin, wie Jesaja, auch wenn jetzt nicht alles zittert und so weiter und bebt. Aber das ist sehr wichtig, weil unsere Seele diese Bilder braucht, die uns motivieren und die uns... An einer Stelle heißt es ja in der Bibel, er sprach mit ihm, als sähe er ihn. Ja, er hat ihn nicht gesehen, aber er wusste, der ist jetzt vor mir und ich spreche ihm direkt ins Gesicht. Das ist sehr wichtig. Und deswegen hat Gott diesem Fürbitter das gezeigt mit der wunderbaren Engelsmusik, um ihn zu ermutigen für alle weiteren Gebetssessions. Gut. Dann geht es weiter, also Jesus wird verklärt und dann heißt es siehe, im Luther heißt es siehe, und siehe heißt immer, jetzt pass gut auf. Zwei Männer redeten mit Jesus, das waren Mose und Elia. Mose war ja damals 1200 Jahre gestorben und Elia seit 700 Jahren ungefähr, aber sie waren, wie sie deutlich wird, nicht tot, sondern lebendig. Und sie strahlten, wie Jesus auch strahlte. Und das ist auch unser Ziel. So, das ist unser Ziel, das wir vor Augen haben. Und wenn wir Jesus folgen, kommen wir zu diesem Ziel. Wir verwesen nicht im Grab, sondern wir leben in einer Ewigkeit bei ihm. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja gut, das ist ja banal. Das wissen wir ja. Aber das hat eine Bedeutung für unser jetziges Leben. Denn die Frage ist, sind wir himmlisch ausgerichtet oder irdisch? Ich war in einer Gemeinde, so 10 Jahre lang, in der über 20 Hauskreise waren. Also es war eine an sich lebendige Gemeinde. Aber in diesen 10 Jahren habe ich so mitgekriegt, was alles, ich spreche jetzt von den Hauskreisen, also von denen, die praktisch bekehrt waren und an Jesus glaubten, was da alles los war. Viel Streit, es gab Geldgier, es gab sogar Ehebruch, Scheidung, Bequemlichkeit, also kaum evangelistische Einsätze, Bemühungen, viel Menschengefälligkeit, was sagen die anderen? Ehesucht, Getratsche. Das ist irdische Ausrichtung. Das waren Christen. Wir sollten himmlisch ausgerichtet sein. Und es ist so, mein Beispiel von vorhin, von der Theologie, die Umgebung, die uns, um uns herum ist, und die prägt uns. Also das, was wir hören, sehen, durch die Medien mitkriegen, unser Smartphone und so weiter, das ist irdisch. Das muss man einfach wissen, ist ja auch okay. Ich sage ja nicht, dass man das alles abschalten muss, aber dass uns bewusst ist, dass diese Dinge uns unbewusst prägen. Und es färbt ab. Mir hat Gott einmal Folgendes gezeigt. Da ging es darum, dass schlecht über mich geredet wurde und ich wollte mich rechtfertigen. Da hat mir Gott Folgendes gesagt. Er hat gesagt, stell dir vor, du bist tot. Dann kannst du dich nicht mehr rechtfertigen. Dann können die Menschen über dich Lügen erzählen, so viel sie wollen, aber du kannst nichts dagegen tun. Und jetzt bedenke, du bist der Welt gestorben. Du bist jetzt schon tot für die Welt, durch Christus. Also lass das Unrecht, lass es los, lass sie reden. Das ist himmlisch ausgerichtet sein. Wenn ich irdisch ausgerichtet wäre, dann wäre ich auf die Kanzel gegangen und hätte die alle fertig gemacht. Ja, das kann man natürlich als Pfarrer. Aber das wäre irdisch ausgerichtet. Und wir riskieren unsere Rettung, wenn wir irdisch ausgerichtet sind. Das sagt der Paulus in Philipper 3. Also, wem folge ich? Und hier heißt es, ich lese weiter, Petrus aber und die bei ihm waren voller Schlaf. Also sie waren eingeschlafen, sie hätten fast das Beste verschlafen. Und ich sage dann noch nachher was zu der Gemeinschaft mit Jesus. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie Jesus verklärt war, das heißt in seine himmlische Gestalt verwandelt. Und sie sahen die zwei Männer, die bei ihm standen, also Mose und Elia, und sie redeten von seinem Ende, dass er in Jerusalem erfüllen sollte. Also Jesus unterhielt sich mit Elia und Mose über sein Ende, die Gefangennahme, Folter, Verurteilung, Kreuzigung, Tod, Auferstehung. Sie redeten von dem Ende, das er erfüllen sollte. Also das wissen wir ja alle, er hat einen Plan Gottes erfüllt, nämlich die Erlösung. Aber ich will mal auf einen Aspekt, eigentlich ist das ein Nebenaspekt, hinweisen. Der Plan war, er sollte mit 30 Jahren am Kreuz sterben. Mit 30 Jahren. Und ich sage jetzt nochmal, wenn es Gottes Plan ist, dass wir noch in eine Verfolgung kommen, was ich glaube, dann dürfen wir uns nicht wundern und auch nicht meckern, sondern wir müssen sehen, dass das die Erfüllung eines Planes mit unserem Leben ist. Und zwar des Planes eines uns liebenden Gottes. Und ihr wisst ja, was Jesus zu Petrus sagte, als er über sein Ende redete, das er erleben sollte: Er wird mich mit seinem Tod preisen. Das war der Kreuzestod. Er wird mich preisen. Das ist eine andere Art von Lobpreis. Ja, und dann haben sie natürlich über das Thema gesprochen, das Wichtigste, nämlich Kreuz und Auferstehung in dieser himmlischen Begegnung. Und wir wissen ja, dass das Kreuz und die Auferstehung das Ende der Herrschaft Satans ist. Und der Beginn der neuen Welt. Und jetzt die Frage an uns: Welcher Stellenwert hat Kreuz und Auferstehung in unserem Leben? Kreuz und Auferstehung heißt ja, ich bin frei von der Sünde, auch von den Sünden und den Sünden meiner Vorfahren, die ja auch wirken können, von den Flüchen, ich bin frei von den Finsternismächten. Und jetzt sage ich, angesichts auch der Situation in dieser Gemeinde, wir sind frei von Schmerzen, Krankheit und dem Tod. Und jetzt ist es wichtig, wir müssen diese Freiheit, die wir haben, einfordern. Vater, schaffe mir dieses Recht, das du mir am Kreuz und in der Auferstehung erworben hast. Wir müssen diese Freiheit einfordern. Und das ist ein Kampf. Und das geht oft nicht sofort. Aber Kreuz und Auferstehung spielen in unserem Alltag immer eine Rolle. Ich brauche das jeden Tag. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir, meine Frau und ich, waren unterwegs am Donnerstag auf der Autobahn. Und sie machte mir da einen Vorwurf im Gespräch, den ich nicht akzeptieren konnte, aber da ging es nicht ums Autofahren, sondern um was anderes. Und wir haben dann heiß diskutiert und ich bekam mit der Zeit eine Wut auf sie, weil ich gedacht habe, das ist ungerechtfertigt. Und irgendwann war Funkstille. Und dann sagt sie plötzlich während der Fahrt: Fahr doch nicht so nah auf. Und ich dachte, ja, das mache ich jetzt erst recht. Weil ich hatte eine Wut. Und dann wollte ich beten und da war irgendwie Blockade, da ging nichts durch. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, ich will wohl nicht drum rumkommen, jetzt zu bekennen, dass ich rebellisch bin und eine Wut habe. Und ja, dann habe ich meine Sünden bekannt und habe das ging nicht sofort, diese Wut. War nicht sofort weg, da habe ich länger gebraucht, aber irgendwann war Friede. Und das geht nicht ohne Kreuz und Auferstehung. Das sind ganz banale Beispiele. Oder gestern wollte ich ins Gebet gehen und plötzlich kamen Sorgen. Und ihr wisst ja, wie das ist, das bohrt dann und man kriegt die Gedanken nicht gleich weg. Und obwohl ich es auf den Herrn geworfen habe, ihr wisst ja, wie das geht. Und dann habe ich gedacht, Herr, du hast die Mächte besiegt. Und in Jesu Namen, ihr Sorgengeister, ihr verschwindet jetzt sofort. Und dann konnte ich beten. Also ich will nur sagen, dieses Kreuz und Auferstehung hat ganz viel mit unserem Alltag zu tun. Und dann kommen diese entscheidenden Sätze, also wir sind ja bei der Frage, wem sollen wir folgen, und es geschah, als Mose und Elias sich von Jesus verabschieden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier lässt sich gut leben, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Und ihr wisst ja, welche Bedeutung Mose hatte, ja, bei den Juden, und auch Elia, das waren ja herausragende Persönlichkeiten des Glaubens und des Lebens. Also Mose hat ja mit seinen Gesetzen tausende Jahre, bis heute das Judentum bestimmt, also zumindest die Gläubigen. Also der war eine herausragende Person, und jetzt sieht der Petrus, der ist da und der Elia ist da. Also jetzt, die müssen wir festhalten. Und dann lese ich weiter. Als Petrus aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als sie aufschauten, sahen sie niemand als Jesus allein. Es gefällt mir so. Jesus allein. Mose, unbedeutend. Elia, unbedeutend. Schon wichtig zu lesen, was die sagen und so. Aber Jesus allein. Das, was für uns so bedeutungsvoll ist, was uns oft so auch gefühlsmäßig packt, tagsüber. Wir hatten ein Telefonat und dann sind wir voller Emotionen. Aber Jesus allein. Und das ist die Antwort, die Gott uns gibt. Wem sollen wir folgen? Jesus allein. Er soll die stärkste Auswirkung haben, Einfluss in unserem Leben. Und hier heißt es, auf den sollt ihr hören. Und wir könnten jetzt sicher, wenn ich fragen würde, wo habt ihr auf Gott gehört und ihn erlebt, ganz viele Zeugnisse hören, wie einflussreich seine Worte sind in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie lange ich reden darf.
So lange du möchtest.
Okay, dann erzähle ich noch ein Beispiel, weil Beispiele sind, glaube ich, wichtig. Weil sich dann die Sachen besser einprägen. Ich hatte in einer Phase als Pfarrer große Ängste, dass ich meinen Beruf verliere, wegen eines persönlichen Problems, das ich nicht überwinden konnte. Und in dieser Situation hat mir der Heilige Geist ein Lied angegeben. Das war ein ganz altes Lied, was wir früher als Jugendliche gesungen haben. In dem Lied heißt es: Lass dein Zagen, lass des Zweifels fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Und das habe ich dann in mir gehabt und immer wieder gesungen. Und genauso ist es passiert. Dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Und diese ganzen Sorgen und Fragen, Probleme, die ich da hatte, sind alle verschwunden. Und oft ist ein Satz der Bibel, oder es kann auch ein Lied sein, ja, das Gott uns zuspricht, das trägt uns durch 20 Jahre Krise, habe ich auch schon erlebt. Das ist so stark, das ist immer da. Jemand hat mal gesagt, das ist wie die Luftmatratze, die auf dem Meer schwimmt. Ja. Unten ist Tiefe und die Haie und alles, und du schwimmst und bist oben auf. Aber genauso ist es auch mit den herausfordernden Sätzen. Ja, liebe deine Feinde, bete für den, der dich beleidigt. Begehre nicht mit den Augen. Da finde ich auch wichtig, da denken viele gar nicht dran. Viele denken da an Begegnungen. Aber das hat auch mit unserem Fernsehverhalten zu tun. Was schaue ich an? Ja, was lasse ich in mich rein? Begehre nicht mit den Augen. Sei dankbar in allen Dingen. Alles nicht so einfach, wenn man nämlich Schmerzen erlebt. Das heißt ja in allen Dingen. Oder bittet, so wird euch gegeben. Glauben wir das wirklich? Wenn wir zigmal gebetet haben, ja, und es war nichts. Aber das ist Folge Jesus. Er sagt's. Und er meint so. Und wir folgen einem Herrscher. Wir sind nicht Also bei Jesus sind wir nicht in einer Demokratie. Ja? Da geht es um eine Königsherrschaft. Und da heißt es, so wird es gemacht und nicht, wie die Mehrheit will. Ja? Wenn, da gibt es keine Diskussionen. Ja? Da ist es so, wenn du nicht vergibst, wird dir nicht vergeben. Punkt. Da kann man nicht diskutieren. Wir können nicht einmal an der Himmelstür, wenn ich mal so frei reden darf, dann mit Jesus diskutieren, aber ich und aber der andere und aber und so weiter. Das wird nichts zählen. Und viele versuchen sich gar keine Gedanken zu machen, was wir reden. Wir reden so schnell negativ über andere und sie ist es gar nicht bewusst. Aber wir werden gerichtet für jedes Wort, sagt Jesus, das wir gesprochen haben. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Und das sind auch, genauso wie die Worte der Liebe, die Gott uns gibt, sind diese Worte, die Jesus uns sagt, auch wichtig. Und die sind die Orientierung für uns. Wenn wir denen folgen, gehen wir den richtigen Weg. Das habe ich auch erlebt in der einen Gemeinde, von der ich vorhin erzählt habe. Viele Christen wollten nur hören, Jesus liebt dich, Jesus vergibt dir, Jesus hilft dir, dich anzunehmen. Stimmt alles, ist auch alles okay. Aber diese herausfordernden Worte wollten sie nicht hören. Die wollten zum Beispiel Lobpreisgottesdienste, das habe ich nicht gemacht. Die haben mich bestürmt, Lobpreisgottesdienste, ja, haben wir immer wieder gemacht. Mit Lobpreis, weil das ist erfüllt, ja, ist wunderbar. Mit Abendmahl und nachher Gemeinschaft, Snacks und so weiter. Ist alles gut, aber sie wollten keine Verkündigung. Das ist bequemes Christentum und das geht schief. Da ist kein Hören auf Gott da. Ich habe mal eine Putzfrau kennengelernt, die auf Gott hörte. War eine ganz interessante Frau, ich war gern bei der. Und sie erzählte mir ihr Leben einmal, dass sie unverheiratet geblieben war. Und es war so, ein junger Mann, sie hatte einen jungen Mann kennengelernt, den sie liebte, der sie auch liebte. Und von ihrem Gefühl her und ihrem Verstand her war ihr klar, der ist in Ordnung, den kann ich heiraten. Und sie hat aber Jesu Meinung wissen wollen und hat oft gebetet, Herr, zeig mir, ist das der Richtige? Und eines Tages steht sie früh auf, sitzt an ihrem Bettrand, denkt an nichts anderes und hat plötzlich einen klaren Satz in ihrem Kopf. Heirate ihn nicht. So, was machen wir jetzt? Schwere Entscheidung. Sie hat ihn nicht geheiratet. Aber ich sage euch, diese Frau war voller Heiterkeit und Freude. Wenn ich down war, ja, bin ich zu der und habe die erzählen lassen und es hat so aufgebaut und aufgeheitert. Die wusste gar nicht, wie es mir geht, aber es war wunderbar. Diese Frau hat so viel Freude ausgestrahlt und hat im Altenheim, habe ich sie kennengelernt, da hat sie den Leuten in ihrer Umgebung geholfen und war praktisch die Sonne in dem Haus. Sie war Jesus gefolgt, auch als es schwierig wurde. Und es gibt zweierlei Christen. Die einen wollen etwas von Jesus oder Gott und die anderen wollen ihn. Ja, das ist wie die Frau, die den und den Mann will, weil er Geld hat. Die will nicht den Mann, sondern die will sein Geld. Ja, das ist genauso. Und eine andere will ihn und liebt ihn wirklich und die denkt gar nicht an sein Geld. Ja, so ist es auch mit Gott. Und mit Jesus. Die einen lieben ihn wirklich und die anderen wollen nur etwas von ihm. Und wir müssen Leute sein, die ihn wollen. Und nicht nur etwas von ihm. Natürlich wollen wir auch, dass unsere Bitten erhört werden und so weiter. Aber im Letzten ihn. Denn die Gemeinschaft mit ihm erfüllt. Und zwar dann, wenn wir wirklich ihn wollen und nicht etwas von ihm. Und Jesus hat Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben. Im Hohen Lied, das kann man ja zum Teil auf Jesus und die Gemeinde übertragen, im Hohen Lied sagt, ich sage es jetzt mal, Jesus, eigentlich der Bräutigam, aber Jesus, lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß. Und glaub mir, wenn Gott hier diesen Lobpreis hört, ja, dann Jesus, dann denkt er, deine Stimme ist süß. Und wenn wir zu ihm beten, dann denkt er, ich höre so gern deine Stimme. Und weiter später in Kapitel 4, 9, da heißt es, da sagt der Bräutigam, also Jesus, kann man übertragen, du hast mir das Herz genommen, zweimal. Du hast mir das Herz genommen. Mit einem Blick deiner Augen hast du mir das Herz genommen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir gehen zu ihm, ja, ins Gebet und wir schauen auf zu ihm und er sagt, jetzt hast du mein Herz. Du hast mein Herz. Weil du aufgeschaut hast zu mir. Ich bin das so stark. Okay, jetzt muss ich mal schnell schauen, dass wir noch zum Schluss kommen. Also das mit dem etwas von Gott wollen und ihn wollen, das ist ein entscheidender Unterschied. Da müssen wir uns fragen, wo stehen wir? Und dann nochmal zu dem auf Gott hören. In Jeremia 29, 11, da sagt Gott, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Und die Frage an uns ist, wollen wir die Gedanken Gottes über uns hören? Gedanken des Friedens und der Hoffnung. Und deswegen ist es gut, ihn zu suchen. Ja, Jesus, ich will hören, was du mir sagst. Ich will das. Und ich denke, das wird unser Leben erfüllen. Diese Gemeinschaft mit ihm, in der wir ihn lieben und nicht nur etwas von ihm.